Und nun ist es Zeit für Schrecklich Nett, der Podcast für Eltern, die keinen Bock auf Erziehung haben, aber nicht wissen, was dann.
So, moin, da sind wir auch heute mit Gast, mit Gästin. Wie schön, dass du da bist, Susanne. Wir haben es jetzt gerade ein bisschen technisch schwierig gehabt, aber jetzt können wir loslegen. Ich habe heute Susanne Mierauer hier. Ich meine, ich gehe mal davon aus, dass ihr euch ein Begriff ist für alle diejenigen, die schon ein bisschen länger zum Thema friedvolle Elternschaft unterwegs sind. Sollte das der Fall sein? Falls nicht, Susanne, kannst du uns mal ganz kurz, also das wird schwierig, aber mal so ganz kurz in drei Sätzen sagen, wer du bist.
Ja, also ich freue mich, dass ich hier sein kann. Und ich bin Susanne Mierau, ich bin Kleinkindpädagogin und Familienbegleiterin seit, ich glaube, 20 Jahren mache ich das jetzt schon. Ich habe früher eher Kurse gemacht und jetzt schreibe ich vorwiegend über alles, was mit Elternsein zu tun hat.
Mhm. Du hast ja in den letzten Jahren, und genau darüber will ich heute auch so gerne mit dir sprechen, ich glaube, wie einige von den Menschen, die sich schon längere Zeit mit Elternschaft auseinandersetzen, festgestellt oder so ein bisschen die Bewegung weggemacht von, okay, schauen wir mal darauf, wie wir mehr darüber sprechen können, wie wir mit Kindern umgehen und wie das genau aussieht und warum das irgendwie sinnvoll ist, mit denen ganz cool umzugehen. Das war ja viel, viel Arbeit, leider Gottes, bis du dann irgendwann in den Bestsellerlisten gelandet bist. Ich weiß, das war vor 12 Jahren noch anders, als mein Sohn klein war. Und du hast in den letzten Jahren eine Bewegung gemacht, und das ist das, worüber ich heute mit dir sprechen will, wo du mehr angefangen hast, über die gesamtgesellschaftlichen Zusammenhänge von Elternschaft zu sprechen. Wie kam es denn dazu? Wann war so dein Weg?
Ja, also als Kleinkindpädagogin war ja mein Schwerpunktthema immer, also waren immer die Kinder. Und es ist mir auch weiterhin total wichtig, auf Kinder zu schauen und schöne Rahmenbedingungen für sie zu schaffen. Aber es ist einfach so, dass ich immer mehr gemerkt habe, auch durch das Feedback von Eltern, mit denen ich arbeite, dass bei allem Bemühen, ja, bei so sehr man das will, das alles gut zu machen und selbst sich aufreibt dafür, das immer an Grenzen stößt. Ja, also das beste, liebevollste Vorhaben, die besten Wünsche stoßen halt einfach immer wieder an die Grenzen der Strukturen, die wir haben. Ja, dass Eltern zu viel Stress haben, dass die Erwerbstätigkeit, dass Kita-Öffnungszeiten, Schulen, all das drumherum macht es enorm schwer, die guten Vorsätze, die viele haben oder Wünsche, wie sie umgehen wollen, auch umsetzen zu können. Und ich habe gesehen, dass es gibt ja ganz viele, die halt weiter ganz viel auch über Kindsein schreiben und so. Aber dass ich glaube, dass es viel, viel mehr Kritik braucht an den Rahmenbedingungen. Und deswegen, ja, habe ich mich aufgemacht, in diese Richtung weiterzuschreiben.
Wie ist denn dein Blick darauf? Ich bin da einfach jetzt gerade mal neugierig, weil ich habe immer mal wieder Diskussionen. Gerade vor kurzem hatte ich wieder eine. Mit den Menschen, die bei mir zum Beispiel im Mitgliederbereich sind oder so, die ich begleite oder mit denen ich über Elternschaft spreche, da gibt es immer mal wieder so dieses Gefühl von, ja, es hilft ja alles nichts. Also ich kann ja individuell irgendwie machen, wie ich will. Letzten Endes sind das die systemischen Grenzen, an die ich stoße. Also ich kann ja noch so liebevoll morgens meinem Dreijährigen mit 3000 Alternativen seine Schuhe anziehen wollen, wenn das Kind um 7:55 im Kindergarten sein muss, weil ich allein begleitend bin und einen Scheißjob nachgehen muss für die nächsten 10 Stunden, dann ist doch Bedürfnisorientierung abhängig von Ressourcen. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass es da so eine gewisse Frustration gibt oder so einen gewissen Widerstand quasi, sich diese systemischen Rahmenbedingungen anzugucken, weil es so ein Gefühl gibt von, ja, dann ist ja auch scheißegal. Dann kann ich mir ja mein ganzes liebevolles Elternsein sonst wohin schieben, weil es ja sowieso wurscht. Am Ende wird das ja eh nichts. Am Ende muss ich ja an den Rahmenbedingungen scheitern. Was sagst du denn zu Menschen, die an diesem Punkt sind?
Ich verstehe die Frustration total. Aber also wir wissen ja einfach auch aus Bereichen wie Resilienzforschung, ne, dass diese persönlichen Rahmenbedingungen, die wir in Familien geben können, halt ganz viel Stärke dem Kind mitgeben, ja, und ganz viel Umgangsfähigkeit mit mit dem, was halt auf Kinder und auf uns alle einströmt von außen. Und ich glaube, darum geht es, die Kinder zu stärken, zu Hause oder in der Gruppe, in der nahen Gruppe, damit sie, weil sie werden damit in Kontakt kommen. Also das ist es ja einfach. Ne? Also wir haben eine Kita-Krise. Ja, wenn wir uns diese ganzen neuen Bücher auch zu Gewalt in Kitas durchlesen, ja, oder diese Fernsehreportage und sowas. Wir haben eine Krise. Und wir haben eine Krise auch in den Schulen. Die Kinder sind in diesem System mitgefangen, so wie wir. Aber dann zu sagen, okay, dann macht es auch nichts mehr zu Hause aus. Doch, das macht zu Hause was aus, damit wir sie stärken können, damit umzugehen. Ja, damit sie dieses Gefühl bekommen von, nee, ich bin nicht falsch. Ja, und das finde ich ist so wichtig, Kindern mitzugeben, diese Kritikfähigkeit auch, weil wir müssen, also dass sie eben nicht das hinnehmen, ja, und nicht daran verzweifeln, sondern dass sie robust und widerspruchsfähig sind, ja, dass sie von sich aus sagen, nee, das ist, ich bin total in Ordnung, so wie ich bin. Das hier ist falsch. So, was ihr mit uns macht, ist falsch. Und ich bin gut, so wie ich bin. Und ich glaube, dafür ist das wichtig, dass wir in diesem kleinen Kreis die Nummer durchziehen.
Ja, und das ist der Punkt, wo Elternschaft politisch massiv relevant wird. Und das ist der Punkt, wo ich voraussehen kann, jetzt schon, dass ich E-Mails bekomme von, ihr zieht die zukünftigen Klimakleber groß. Stimmt,
ja. Ich will nicht nur Klimakleber großziehen, sondern ich will Kinder großziehen, die halt wirklich sagen, nein, ich mache das hier nicht mit. Ja, und die sich nicht nur fürs Klima hinkleben irgendwo, sondern auch für andere Rahmenbedingungen. Ja, dass die halt sagen, nee, hier in der Schule, das läuft so scheiße, ich will das nicht. Weil darum, also es geht gerade auch dieses Schulthema. Ja, wir müssen, also wir sehen das ja, es ist, wenn wir uns diese Daten angucken, auch von PISA und so, alles spricht dafür, dass das Bildungssystem nicht mehr auf dem neuesten Stand ist und wir deswegen diese Probleme haben. Ja, und dann sagen irgendwelche Leute, ja, wir müssen noch mehr Noten, wir müssen noch mehr Druck machen aus der Politik. Nein, alle Daten sagen genau das Gegenteil. Und wir müssen die Kinder ermächtigen, einfach auch dagegen vorzugehen. Nein, wir machen das nicht mehr mit diesem Druck. Ja, wir machen das anders. Wir fordern ein anderes Bildungssystem. Auch gerade die größeren, ja, die älteren Kinder.
Ja.
Dass wir die mit ermächtigen, dagegen vorzugehen und nicht diese erlernte Hilflosigkeit weiter vorzutragen.
Ja. Ach, wie schön, genau.
Das ist lesen die Kommentare auf YouTube dann nicht durch.
Wahrscheinlich besser so. Das ist wahrscheinlich der Punkt. Nein, und das ist auch der Punkt, der mir so, so wichtig ist und wo ich mich immer verbunden gefühlt habe mit deiner Arbeit, weil das habe ich früher immer schon gerochen in deiner Arbeit, in deinen Büchern und jetzt ist es on the nose, weißt du, jetzt ist es da, dass es einfach politisch und gesellschaftlich relevante Arbeit ist. Wir haben ja immer diese Idee von, oder wir haben ja immer, gesamtgesellschaftlich fällt Kinderbegleitung unter den Bereich von Privatleben. Privatleben ist weiblich kodifiziert für die Menschen, die irgendwie die ganz unsichtbare Arbeit machen und damit nicht relevant. Und dann gibt es mal diese Idee von, das kennen wir ja schon aus den feministischen Kämpfen, von der Trennung zwischen Privaten und allem anderen. Und hier sehen wir wieder, was für ein unglaublicher Schwachsinn das ist. Wir wissen ja auch, das sind ja keine Dinge, die du und ich uns ausdenken, sondern das sind Dinge, die wissenschaftlich gut und sauber gestützt sind, dass eben diese Bestärkung von Individuen, diese Klarheit, diese Resilienz fördernden Handlungen, die uns in dem Moment vielleicht sehr, sehr klein vorkommen. Also ne, nochmal neben dem Dreijährigen zu sitzen, zu überlegen, wie wir das hinkriegen mit den Schulen und dem Kindergarten und den nächsten 5 Minuten, kommt uns ja nicht besonders groß vor, sind aber genau diese Dinge, die flächendeckend sehr, sehr viel verändern können. Und ich fühle mich da immer so verbunden mit deiner Arbeit. Ich will mit dir über ein Thema sprechen, was mich beschäftigt. Das beschäftigt mich jetzt auch schon ganz schön lange und ich bin einfach super gespannt auf deine Perspektive, weil es ursprünglich
an dem, wie auch dein Blog gestartet ist eigentlich, ne, Geborgen wachsen und wie Geborgen wachsen eigentlich ursprünglich gestartet ist, da war das Ganze ja relativ praxisorientiert. Also wir haben ja da sehr viel über, also das kommt ja insgesamt, kommt die Bewegung ja sehr stark aus dem Attachment Parenting oder sehr stark mit Attachment Parenting verbunden, was eine sehr praxisorientierte Geschichte war. Also das waren viele Diskussionen über irgendwie Tragetücher und lange Stillen und so Kram. Und an dieser Bewegung gibt es seit Jahren, meiner persönlichen Meinung nach berechtigterweise, die massive Kritik, dass diese Bewegung eigentlich nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist und zutiefst antifeministisch wirkt. Und jetzt werde ich erstmal, ich will dir das mal als Idee hinwerfen und wäre jetzt erstmal total gespannt auf deine Perspektive darauf. Glaubst du, dass Bedürfnisorientierte vor allem rezeptorientierte, also Dinge, die sozusagen als vorgeschriebene Ideen von sanfterer Elternschaft daherkommen, wie wir das leider in der Praxis vom Attachment Parenting schon massiv haben, dass das problematische Ansätze sind, was eine moderne Gesellschaftsordnung angeht?
Also da kommen ganz viele Sachen zusammen. Ich finde erstmal, dass man den Begriff Attachment Parenting nicht mehr benutzen sollte, um diese Art der Elternschaft zu beschreiben. Das habe ich auch schon in ein paar Büchern habe ich das auch thematisiert. Mhm. Und ich finde das schwerst problematisch, wenn darunter unter diesem Begriff weiterhin das in die Außenwelt getragen wird. Ja, wenn darunter irgendwelche Veranstaltungen organisiert werden und so, weil der Begriff an sich kommt ja aus einer Bewegung und steht für bestimmte Dinge und Menschen konsumieren diesen Begriff und denken dann, okay, das ist toll, da suche ich weiter nach. Und dann kommen sie aber in Bereiche, ne, wo sie dann merken, aha, und das ist dann hier von Sears und der ganze evangelikale Unterbau davon. Ja, und so geraten die dann ganz schnell in etwas, was wir eigentlich gar nicht damit ausdrücken wollen. Ja, weil wir uns davon fortentwickeln. Deswegen finde ich, dass Attachment Parenting tatsächlich nicht mehr verwendet werden sollte. So, und na, das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig. Ich habe auch gerade Diskussionen darüber, dass ich alte Bücher von mir nochmal überarbeiten möchte. Nicht, weil die jetzt inhaltlich total schlecht werden oder so, sondern weil da halt einfach manchmal Sachen oder Formulierungen drin sind, die ich heute nicht mehr so schreiben würde. Ja. Und das ist natürlich alles auch so ein Verwaltungsaufwand, wo jetzt das schwierig ist, da dran. Aber wenn man solche Sachen dann abgegeben hat an Verlage, das zu überarbeiten, aber das ist ein anderes Thema. Aber tatsächlich finde ich, also das ist der erste Punkt. Als Begriff hat das einfach ausgedient. Und damit zusammen hängt ja auch, was bedeutet Attachment Parenting, ne? Und da haben wir ja auch diese Fokussierung eben schon auf das Kind, was durchaus auch wichtig ist, aber wir sehen ja, es muss ein systemischer Ansatz sein. Deswegen finde ich persönlich es viel besser, von Bedürfnissen zu sprechen, weil wir da halt einfach alle Menschen mit drin haben. Ja, und weil das, wie du eben auch gesagt hast, nicht mehr die Fokussierung darauf macht, bestimmte Dinge erfüllen zu müssen. Weil darum geht ja um Bedürfnisse zu erfüllen. Wenn das Kind Hunger hat, geht es darauf, dass es eine sichere Bindung aufbauen kann, dass es genährt wird. Und dafür ist es nicht erheblich, ob es jetzt gestillt wird, ob es abgepumpte Muttermilch bekommt, ja, oder ob es irgendeine Ersatznahrung bekommt. Mhm. Na, genauso wie es für das Nahrungsgefühl unerheblich ist, ob es jetzt aus dem Glas was bekommt oder feste Kost. Ja, und das hat, glaube ich, viele Eltern verunsichert, dass das so stark natürlich hat Muttermilch auch bestimmte Vorteile. Natürlich ist es für Kinder auch toll, wenn sie nicht nur Brei bekommen, sondern wenn sie das Essen auch anfassen dürfen und so. Aber das sind andere Bereiche, die wir nicht vermischen sollten mit dem Bindungsthema. Und das ist aber sehr, sehr stark passiert. Mhm. Ne? Also auch immer stillen ist Liebe, ja, aber alles andere eben auch, ja.
Ja, so. Streiten ist auch Liebe.
Genau, ja. Also das ist ja auch so ein riesiger Punkt, der halt damit oft so verwoben ist mit diesem rosaroten Bild davon, dass Menschen denken, dass das Streit eben, und da machst du ja extreme Aufklärungsarbeit, ne? Ja. Dass Streit nicht gut wäre, aber es ist so wichtig für Kinder, Diskurs zu lernen. Ja, das ist, ne, und wie funktioniert das? Gerade auch dafür, um gegen diese Hilflosigkeit, ja, und diese Resignation der Gesellschaft vorzugehen. Die müssen lernen, wie kann ich gut streiten? Und das alles, finde ich, passt halt nicht in dieses Attachment-Parenting-Konzept, sondern das muss viel weiter gefasst werden. Und wir müssen Menschen viel mehr von allen Positionen abholen. Und ich glaube auch, was sehr schwierig ist, ist dieser defizitorientierte Blick permanent auf Elternschaft, ja, der ja auch so eine Selbstoptimierung herbeiführt. Und wir brauchen viel mehr ressourcenorientierte Blicke zu sagen, okay, ja, es gibt halt Sachen, die laufen schief, aber guck mal, was du alles toll machst. Ja, so, wo du dein Kind alles stärkst. Und das ist in jeder Familie, gibt es solche Punkte, die halt auch gut laufen, und die zu finden und darauf aufzubauen. Und nicht immer auf alles, das kannst du nicht, das kannst du nicht, das kannst du nicht. Und deswegen ist alles schlecht.
Ich glaube, dass es systemtheoretisch, das passt nicht ganz so weit auf, mal, aber systemtheoretisch macht es schon auch Sinn, dass wenn wir Veränderungen anstreben, dass wir die immer innerhalb von Systemen anstreben. Und die Schämung von Eltern zum Beispiel hat dann eine gesamtgesellschaftliche Funktion. Und wenn man sagt, du musst dich halt mehr anstrengen, du musst mehr machen, du musst mehr funktionieren, du musst länger stillen, du musst noch tollere Sachen kaufen, mehr Ressourcen haben. Was, by the way, du hast das jetzt gar nicht angesprochen, Klammer auf. Das schließt einfach mal eine Riesenmenge Menschen von vornherein aus. Punkt. Ja. Die aus was auch immer für Gründen diese Ressourcen einfach nicht haben. Und das kann nicht sein, dass wir bindungsorientierte Elternschaft, wenn wir sie an Attachment Parenting knüpfen, ich stimme dir da 100% zu, der Begriff muss weg, die Idee muss weg. Die ist auch viel zu nah an der rechten Ecke. So, ne? Also da schließen wir Menschen aus. Aber wir haben vor allem auch das hat ja auch eine systemische Funktion, weißt du, wenn wir immer mit diesem Druck auf Eltern, wenn wir immer sagen, ja, ihr müsst halt doller und ihr müsst halt mehr und da ist das Defizit, und dann muss sich niemand anderes bewegen. Und ja, dieser Druck auf Eltern ist ein Druck auf Frauen. Das muss man auch ganz klar sagen. Also der Druck ist auf weiblich sozialisierte Menschen, die als Mütter wahrgenommen werden. Das ist der Druck. Und klar, dann muss sich jemand anderes bewegen. Dann stehen die Eltern da und warum kriege ich das bloß nicht hin? Naja, nicht nur, weil du dich nicht doll genug anstrengst, sondern weil der Tag 24 Stunden hast und du der Kleinfamilie in der weißen, westlichen, zersplitterten Welt mehrere Kleinkinder begleitest. Natürlich funktioniert das nicht. Ja. Guter Punkt.
Ja, aber das war ja jetzt auch gerade, ne? Also als die PISA-Ergebnisse kamen, die letzten, wurde ja sofort, gab es Schlagzeilen, ja, das liegt auch an den Eltern. Ja, und dann denkst du so, what? Ja. Also was sollen wir denn noch alles auffangen? Ja, was sollen wir denn noch alles leisten? Und es ist halt, wo du gerade gesagt hast, das schließt halt viele Menschen aus. Es ist ja einmal der feministische Aspekt, der damit reinkommt, ja, ne, dass Frauen sind zuständig dafür und Frauen müssen noch mehr sich anstrengen, müssen noch mehr dazu lesen, müssen in Mütterschulen und so weiter, damit sie lernen, gut genug zu sein, und haben deswegen ihre ganzen emotionalen, kognitiven Ressourcen gebunden an Care-Arbeit. Die stehen nicht zur Verfügung für anderes. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein riesiger kapitalistischer Aspekt. Ja, also weil es ist ja einfach, also auch da wieder, wenn wir auf den Buchmarkt gucken, wer kauft die Ratgeberbücher? Es sind halt Mütter. Ja, aber das sind ja auch das Gefühl, Menschen geben zu müssen. Du musst dich weiter informieren. Du musst mehr konsumieren. Du musst mehr Bücher kaufen. Du musst mehr nachlesen. Du musst mehr Produkte. Ja, die ganze, also ich bin ja auch ausgestiegen aus dem Werbeeinnahmen-Deal auf Instagram. Ja, also für Influencer. Du kannst ja einfach wirklich viel Geld machen. Ja, wenn du eine größere Reichweite hast und Werbekooperationen annimmst. Aber auch das ist für mich persönlich, und ich will gar nicht irgendwelche anderen Personen da mit reinziehen, weil, also da kann ich gleich nochmal drauf zukommen, weil ich das auch schwierig finde zu sagen, ich erkläre euch was über Bindung und Beziehung und diese Produkte müsst ihr aber haben, weil es vermittelt ja, nur dann bist du ein gutes Elternteil, wenn du auch die Wollwalkhosen kaufst und die Holzspielzeuge und sowas alles. Und das stimmt ja einfach nicht. Ne? Und
nein.
Natürlich gleichzeitig ist es halt auch schwierig, weil viele Menschen, InfluencerInnen, die da Elternkanäle betreuen, sich ja auch weil sie in diese Ecke gedrängt wurden, der Care-Tätigkeit, dann darüber wenigstens versuchen, sich etwas selber aufzubauen.
Ja.
Das ist so, ich habe da keine gute Lösung. Ich weiß nur, dass für mich es als Person, wo es möglich ist, weil ich mein Geld mit Büchern schreiben und Vorträgen verdiene, habe ich gesagt, ich möchte nicht mehr in diesem Hamsterrad von ich empfehle dir irgendwelche Sachen zu kaufen mit drin sein.
Ja, finde ich total nachvollziehbar. Und ich glaube gleichzeitig, dass die andere Seite von diesem Problem ist. Und ja, wir können nicht anfangen, über systemische Probleme zu reden, ohne irgendwann im Kapitalismus zu landen. Dass die andere Seite, glaube ich, von diesem Ding auch ist, dass zieh dem Kind eine Wollwalkhose an, hab die tollen Holzspielzeuge. Erstens, anfassbarer ist, greifbarer ist als Schritt. Und zweitens wiederum in diesen Schamkomplex reingreift, den wir vorher hatten von vielen Eltern, die ständig das Gefühl haben, dass sie irgendwas falsch machen. Eine Wollwalkhose kannst du anfassen, kannst du kaufen, kannst du haben, kannst du anderen zeigen. Das ist was Greifbares, was Machbares, was Messbares. Und es ist viel, viel, viel einfacher, als sich damit auseinanderzusetzen. Wie sehe ich eigentlich Kinder? Was ist eigentlich mein Blick auf Widerspruch? Woher kommt eigentlich meine Idee, dass ich gehorsam möchte? Das ist so muddy water, weil da sind wir nicht mehr bei richtig oder falsch. Da haben wir haben letzten Endes in meiner Überzeugung, du hast es vorhin so ein bisschen angedeutet. Ich glaube, dass wir sehr viel moralisch verknüpfen mit diesem Ding, dass wir sehr viel moralische Fragen an, wie lange wird das Kind gestillt, knüpfen, anstatt an die Frage, wie ist eigentlich meine Haltung zu Kindern? Was sind eigentlich meine Werte? Ich finde, da gehören die moralischen Fragen hin, aber wir knüpfen sie irgendwie so ein bisschen an die falschen Stellen. Das ist mein Eindruck. Und ich glaube, dass es auch auf der anderen Seite von Menschen, die dann die Wollwalkhosen verkaufen, die Menschen sitzen, die sagen, ah, okay, dann hier, da kann ich mein Kreuzchen machen, dann habe ich es richtig gemacht und ich muss mich hier 100% mit reinnehmen übrigens. Als meine Kinder klein waren, hatte ich meinen Tragetuchstapel und meine schicken Sachen und meinen tollen Kinderwagen und meine Dinge, die mir dieses Gefühl gegeben haben, die mir in diesem wahnsinnigen Rudern und Schwimmen von Hilfe, ich bin verantwortlich für einen ganzen Menschen, mehrere ganze Menschen, dieses Gefühl gegeben haben von irgendwas habe ich richtig gemacht, irgendwas kann ich anpassen, irgendwas kann ich sehen.
Ja. Na, und das macht ja auch etwas, weil wenn wir auf den Spielplatz gehen, ja, und unsere Kinder haben die Wollwalk-Sachen an, also wirklich auch nichts gegen Wollwalk, weil ich habe auch Wollwalk, ich trage auch als Erwachsene Wollwalk, ja, sondern nur einfach als Symbol jetzt dafür, ne? Und wir gehen auf den Spielplatz und die Kinder haben das an und die anderen Kinder haben das auch an und dann werden wir wahrscheinlich eher eine Gruppenzugehörigkeit suchen zu den anderen Eltern, ist auch, was natürlich auch wieder krass ist, weil wir damit natürlich innerhalb von einem bestimmten System bleiben, von privilegierten Personen. Ah, du hast auch Wollwalk, dann werden wir wahrscheinlich auch ähnliche Werte haben in der Erziehung, weil wir so denken, aber auch deswegen, weil das ja sich so entwickelt hat, ne? Weil wir nehmen dann diese Öko-Anziehsachen als Hinweis darauf, aha, die werden bestimmt auch bedürfnisorientiert unterwegs sein, was natürlich eigentlich Unsinn ist, weil es geht ja nicht um die Sachen, sondern es geht um die Haltung. Aber das macht das eben auch, diese Verknüpfung mit uns.
Das ist nicht nur Unsinn, sondern ich möchte mal ganz kurz zumindest darauf hinweisen, dass wir dann mit massivem Klassismus und damit auch mit
Rassismus
zu tun haben. Also, dass das nicht nur Unsinn ist im Sinne von, ja, na, ist ja Quatsch, also bedürfnisorientierte Menschen gibt es überall auf der Welt unter allen möglichen Umständen. Das hat erstmal nichts mit irgendwie Wollwalkhosen zu tun. Aber es gibt auch eine inhärente Abwertung in dieser Haltung gegenüber Eltern, die die Wollwalkhosen nicht kaufen können.
Genau.
Das, wie du gerade schon herausgestellt hast, nichts mit deren Haltung zu tun haben muss. Und die Wollwalkhose garantiert gar nichts. Ich glaube, wenn das die letzten Jahre nicht klar gemacht haben, dann weiß ich auch nicht weiter.
Ja.
Gar nichts.
Ja, aber ich sehe das tatsächlich als Problem einfach, ne? Ja. Und also auf verschiedenen Ebenen, weil was das macht natürlich auch was mit den Kindern. Ja, also weil wir ja, also wir sagen immer so, ja, wir wollen nicht, dass die Kinder in der Schule oder im Kindergarten mit Marken und sowas, aber das, was wir Eltern ja da auch schon mit anfangen, überträgt sich natürlich auch. Ja, also das ist ja schon eine Art von klassistischer Erziehung, die da stattfindet, ohne dass wir uns dessen bewusst sind, richtig, oder viele sich dessen nicht richtig bewusst sind. Und das fängt halt mit diesen Kleinigkeiten von Spielsachen eben mit an. Und da, glaube ich, muss man sehr, ja, es immer wieder reflektieren einfach. Ne? Deswegen ist das schon auch wichtig, dass wir immer wieder auch über Privilegien nachdenken, darüber sprechen und das auch thematisieren.
Ja, ich glaube, das ist aber, glaube ich, was Wichtiges, was ihr hier heute vielleicht auch im Podcast mitnehmen könnt. Das ist eine Reflexionsebene, die wir eigentlich ganz schön in unseren Alltag mitnehmen können. Sagen können, wo gehe ich davon aus, dass andere Eltern aufgrund von irgendwelchen Vorstellungen, die ich habe, sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten werden? Wo habe ich internalisierte Ideen von Abwertung? Wo versuche ich mich? Und Königsklasse ist dann ja auch, warum versuche ich mich über andere Eltern zu stellen? Also, ne, inwiefern versuche ich meine eigene Scham und Unsicherheit zu managen über diese Themen? Und das meine ich nicht als zusätzliche Beschämungsebene für alle, die sich jetzt fragen, oh Gott, das mache ich auch noch, da muss ich mich auch noch. Nee, das kannst du als neugierige Frage mitnehmen in deinen Alltag. Oder vielleicht auch andersrum anfangen zu fragen, wo sehe ich meine Werte gelebt, wo ich sie vorher gar nicht erwartet habe? Wo kann ich danach Ausschau halten, welche Eltern inspirieren mich? Welchen Blickwinkel kann ich vielleicht nochmal einnehmen auf Situationen oder auf Dinge, wo ich sage, oh, da möchte ich eigentlich Dinge von mitnehmen.
Ja, ja, finde ich super.
Das war's, was wir, glaube ich, von heute mitnehmen können. Meine Liebe, ich danke dir für das Gespräch. Ich könnte mit dir noch stundenlang weiterreden. Ich schreibe ja selber momentan vor mich hin und kriege hier gerade so über all diese Ebenen, die wir gerade angesprochen haben, könnte man wahrscheinlich noch mal einen eigenen Podcast machen. All diese Ebenen spielen eine wichtige, wichtige Rolle. Ich bin ja so dankbar, also erstens, dass du vorbeigekommen bist und mit uns ein bisschen diesen Rahmen aufgemacht hast und diese Reflexionsebene aufgemacht hast. Ich bin dir auch sehr, sehr dankbar, dass du in deiner Haltung da seit Jahren absolut stabil, wie man so schön sagt. und ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du, ich glaube, als eine der ersten, du warst ja sowieso eins meiner Vorbilder, eigentlich mein Vorbild, als ich angefangen habe, meinen Blog zu schreiben, 2016, andere Zeiten. Bin sehr, sehr froh, dass du mich eigentlich mit als Erste darauf aufmerksam gemacht hast, dass und warum wir über politische und soziale Ebenen sprechen müssen, wenn wir über Elternschaft sprechen und dass wir aufhören müssen, dass auf diesen Mikroebenen von wer hat wie viele Wochen gestillt, diskutieren, weil darum geht es letzten Endes nicht. Also wenn es um eine Haltungsfrage geht, dann können wir uns in diesem Kleinkram nicht verlieren. Und das ist wiederum auch die gute Nachricht, oder? Also das ist dann ja auch wieder, das heißt ja für all die Momente, wo irgendwie was irgendwie scheiße gelaufen ist oder ich irgendwas nicht hingekriegt habe, das ist nicht der Punkt. Das ist nicht der Punkt. Das wird uns allen immer passieren.
Ja, ich danke dir. Das war gerade total schön.
Ja, war gut. Und,
und mir geht es ja einfach ähnlich. So, weißt du, dass ich auch wirklich froh bin in all diesen in diesem Kosmos an vielen Menschen, ja, dass es halt auch welche gibt wie dich, die halt so eine sehr starke, wilde Position einnehmen, also so im Sinne von laut und vehement einfach, ja, mhm. Und sich immer wieder aufbäumen dagegen, was wir denken, was richtig ist, ja, weil es dieses richtig ja einfach nicht gibt. Ne? Also, weil ich immer denke, wir könnten ganz anders leben. Ja, es könnte alles, unsere Umgebung könnte alles anders sein. Und wir haben immer so eine Vorstellung davon, dass alles so sein muss, wie es ist, weil es so ist. Und du sagst immer, nö. Und das finde ich immer sehr, sehr schön. Es sind immer so kleine Impulse, die ich bei dir sehe, wo ich denke, ach ja, das gibt irgendwie Kraft zu sehen, dass sich jemand so laut immer wieder aufbäumt. Das ist schön.
Ja, das freut mich. Das ist tatsächlich die Idee. Und weißt du, vielleicht ist das auch ein kleines bisschen ein Anfang einer Antwort auf die erste und zweite Frage, die ich dir gestellt habe. Nämlich, was machen wir denn jetzt mit der Hilflosigkeit gegenüber den Systemen? Da ist auch ganz viel Freude in einer Utopie. Weißt du, ja. Da ist auch ganz viel, nee, ich kann das sehen. Ich kann das sehen und es kann anders gehen.
Ja, genau. Und das finde ich auch so wichtig. Also nicht den Mut zu verlieren, ja, sondern halt einfach wirklich da dran zu bleiben und zu sagen, nee, so, jetzt erst recht. So, also so ein bockiges, trotziges, nee, ich gebe mich einfach wirklich nicht zufrieden damit. So.
Ja, die Wut und die Freude. Ich habe mir gerade ein Tattoo stechen lassen, auf dem genau das draufsteht. Und ich meine, wer kann von sich behaupten, dass man dann eine Revolution anstiftet, wenn man 2 Minuten wartet, während sein 3-jähriges bockend auf dem Boden liegt? Wie schön!
Ja. Na, aber das ist, ich finde, das ist so schön. Also dieser Blick ist es, glaube ich, den es wirklich braucht, diesen ressourcenorientierten, sagen, nee, das sind solche Kleinigkeiten auch, die du richtig machst, die toll sind. Ja, also die so.
Und du trägst bei zu einem großen Ganzen. Das ist nicht umsonst. Das fühlt sich in dem Moment gegebenenfalls so an, aber das ist es nicht.
Und je mehr Leute das auch sehen, ja, als wenn man draußen ist und da sitzt halt einfach jemand und wartet ab neben dem Kind. Na, und das sehen dann wieder andere. Und manche regen sich auf irgendwie und meckern darüber. Vielleicht, aber vielleicht denken sie darüber auch dann einfach nach. So, und vielleicht, das sind kleine Momente im Leben von anderen, die halt auch was bewegen können.
Ja. Ja. Ha, das ist doch mal schön. Zum Abschluss noch ein paar Worte, du bist hier trotzige Utopie. Das ist wahrscheinlich die Richtung hier. Mein Liebe, ich danke dir so sehr. Ich wünsche dir doch einen wunderschönen Tag. Schön, dass du da warst. Und übrigens, wenn ihr mehr von Susanne hören wollt, ich meine, ich gehe davon aus, dass ihr von ihr gehört habt, aber wenn nicht, dann hüpft mal ganz schnell in Richtung Geborgen wachsen. Da findet ihr ihre Arbeit. Überall im Internet, oder?
Ja, mittlerweile ja.
Ja, genau. Mittlerweile überall. Geht geborgen wachsen, googeln und ihr findet zusammen. Alles klar. Ich danke dir.
Ich danke dir auch.